Ich lasse mich immer wieder gerne auf die Bibel ein. Die Bibel ist so vielfältig, so stark. Manchmal ist sie zutiefst begeisternd und manchmal ist sie zutiefst verstörend. Manchmal kommt ganz viel Licht von Gott für mich und manchmal sage ich, Herr, das kann doch alles nicht sein, wie soll es weitergehen? Persönlich oder in meiner Umgebung oder wo auch immer. Manchmal bin ich jubelnd. Was für ein Mensch, was wir gerade eben gesungen haben. Das ist ja eine riesige Aufzählung von lauter tollen Dingen. Manchmal bin ich jubelnd, was für ein Gott. Und manchmal bin ich auch total verängstigt oder verstört oder depressiv ist zu viel gesagt, aber verstört. Und wenn wir hineinschauen in das Ostergeschehen der Bibel, und das liegt ja gerade eine Woche erst zurück, in das Passafest meinetwegen, das Jesus mit seinen Jüngern feiert, dann erleben wir da eine Phase in der Bibel, wo die Jünger einfach schlingern, und das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Einige von den Jüngern wissen, wenn wir nach Jerusalem gehen, dann kann es ganz, ganz haarig werden, das kann tödlich werden für uns. Einige sind total begeistert über den Osterjubel, Palmsonntag, also nicht Osterjubel, sondern Einzug von Jesus in Jerusalem. Und nun ist der Passaabend und die Jünger sitzen am Tisch mit Jesus und statt Frieden und statt Freude kommt auf einmal Dunkelheit da hinein. Das Passafest ist ein Wechselbad von Erschütterungen für die Jünger. Das beginnt schon damit, dass alle sich zu fein sind, um dem anderen die Füße zu waschen. Das könnte auch ich sein, das könntest auch du sein. Das geht durch die Kirchengeschichte durch bis heute, durch die menschliche Geschichte. Wir sind uns an manchen Stellen immer wieder zu fein, um Dinge zu machen. Die Jünger waren sich zu fein und als Jesus sich hinkniet, um ihnen die Füße zu waschen, sagen sie, oh, ach du Schreck, jetzt habe ich aber einen dicken Klops gemacht. Jesus selbst wäscht mir die Füße. Sie sind erschüttert, schon bevor sie anfangen zu essen. Und als Jesus auf einmal sagt, einer von euch wird mich verraten, komplettes Schweigen, das könnte ja ich sein. Unter Umständen, wenn es hart auf hart geht, könnte ich Jesus verraten. Einer von euch wird mich verraten. Wer könnte das sein? Du oder du? Einer von euch. Und das hört auch nicht auf, das Erschüttern. Als einer sagt, boah, Jesus, mit dir, da riskiere ich alles für dich, gebe ich mein Leben. Tolles Wort. Jesus muss ihm leider nur sagen, dass es nur wenige Stunden dauern wird, und dann wird er sich in die komplette Versenkung zurückziehen. Null Leben riskieren. Gründonnerstag, Passafest, ein Abend voller Erschütterungen. Und ich lese so gern das Johannesevangelium, weil Johannes bringt uns das so plastisch rüber. Und dann führt er uns hinein in all das Gute, was Jesus sagt. Obwohl seine Jünger komplette Versager sind, obwohl du und ich komplette Versager sind, immer wieder. Er bleibt bei uns und spricht uns gute Worte zu. Und das erste gute Wort, was er an diesem Abend, was ich jetzt nennen will, was er da sagt, ist: Euer Herz werde nicht erschüttert. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Er weiß ganz genau, dass unsere Herzen erschüttert sind. Euer Herz werde nicht erschüttert. Und ich bin gespannt, wie er das meint, wie er das tun will. Er kennt unser Herz, wie leicht das wackelig wird. Und es wird auch erschüttert, wenn du an Gott glaubst. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn du an Gott glaubst, dann wird dein Herz besonders erschüttert. Manchmal habe ich diesen Eindruck, wenn du an Gott glaubst, wirst du besonders erschüttert. Schon die Alten hofften in ihren Erschütterungen, Abraham und Jakob und wie sie alle hießen, und Mose, hofften in ihren Erschütterungen auf den Erlöser. Gott hatte ihnen gesagt, da wird jemand kommen und der wird alles gut machen. Hofft ihr das auch? In den Situationen, in denen ihr aktuell drin seid? Das frage ich mich auch, ne? Wie lange geht es da weiter mit linkgelenkten Wirbelsäulen? Ne? Oder das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber immerhin eine sehr belastende. Wie geht es weiter mit manchen menschlichen Beziehungen? Wie geht es weiter mit denen, die ich schon lange nicht mehr sehe und schon lange nicht mehr erreiche? Wo ich ab und zu versuche zu telefonieren und wo niemand rückantwortet. Schon die Alten hofften auf den Erlöser. Und jetzt ist er da. Jetzt ist er da, der Erlöser. Und jetzt sitzen die Jünger da und sind erschüttert. Und der sagt ganz einfach, euer Herz sei nicht erschüttert. Wie soll er denn das machen? Wo ist die geistliche Medizin, dass mein Herz nicht erschüttert ist? Wo bekomme ich die? Wir schauen mal tiefer hinein in dieses Johannesevangelium. Ich werde nur einige wenige gute Dinge aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums heute Morgen zitieren. Aber das Johannesevangelium ist voll mit Medizin für erschütterte Herzen. Das müsst ihr dann zu Hause selbst lesen. Ich werde euch heute nur vier Tropfen geben. Vier Tropfen. Wollen wir es mal medizinisch oder apothekenmäßig? Stellt euch vor, hier eure Becher, die ihr vor euch habt. Das wäre jetzt der Becher, in den Gott euch vier Tropfen hineingibt. Schluckt diese Tropfen und es wird euch besser gehen. Schluckt diese Tropfen und verinnerlicht sie. Spuckt sie nicht aus, sondern lasst diese Tropfen auf dich wirken. So, was ist jetzt? Irgendwie, ja doch. Den ersten Tropfen habe ich mal so überschrieben, den Jesusweg gehen und bei Gott ankommen. Johannes hat ja so seine Art zu schreiben. Wenn er das Johannesevangelium, das ist eine Fülle von Informationen und dann hüpft er wieder und auf einmal ist er wieder zurück bei der Information, die er drei Sätze vorher schon mal angefangen hat. Und dieser erste Tropfen, den benenne ich jetzt euer Herr, den Jesusweg gehen und bei Gott ankommen. Und da steht im Johannesevangelium, ihr wisst den Weg, wohin ich gehe. Darauf sagt Thomas, wir haben keine Ahnung, wohin du gehst. Jesus antwortet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich kommt ihr zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, unsere Erschütterung des Herzens hat etwas zu tun, ob wir mit Jesus unterwegs sind und bleiben. Die Jünger waren unterwegs mit Jesus und sind trotzdem erschüttert. Und dann sagt Jesus in aller Gelassenheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch wenn ihr 3 Jahre mit mir gegangen seid, schützt euch das nicht vor Erschütterungen und den Glauben herauszufordern, will ich daran bleiben? Ist Jesus wirklich der Weg? Ist er wirklich die Wahrheit? Und ist das wirklich der einzig gültige Weg zu Gott, zum Vater? Als ich mich damals taufen ließ, als 14-15-Jähriger, da war mir klar gewesen, wenn ich den Weg mit Jesus gehe, soll das ein Glaubensweg sein, der auch abenteuerlich ist. Die sonntäglichen Versammlungen in unserer Gemeinde waren mir ein Stück weit langweilig, wo ich sagte, ja, was tut sich denn da? Da kommen ein paar Grauköpfe zusammen. Ja, ein paar Grauköpfe kommen da zusammen, singen ein paar alte Lieder, sprechen ein paar alte Gebete. Was ist denn da Spannendes dran? Aber ich hatte eine Ahnung davon, wenn ich mit Jesus gehe, dann wird das abenteuerlich. Und das wollte ich dann irgendwann auch. Ich hatte mich lang da gesträubt, will ich überhaupt ein abenteuerliches Leben? Oder will ich auch ein ganz normales Graukopfleben ansteuern? Ich habe mich entschieden, ein abenteuerliches Leben anzusteuern. Das ist auch so gekommen. Und das hat mich an vielen Stellen auch schwer gebeutelt. Boah, auch das noch, Gott, auch das noch. Den Jesusweg gehen und bei Gott ankommen, das war mir damals klar gewesen. Ich möchte den Jesusweg gehen und bei Gott ankommen. Und ich möchte erleben, was Jesus und Gott heute in den paar Jahrzehnten meines Lebens zu tun hat für mich. Ich möchte entdecken, was er auch rund um mich herum tut. Das war mein Gedanke. Hat man mit euch auch noch dieses kleine Kindergebet gebeten? Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Kennt ihr das? Dieses Lied, ich kann mich erinnern, das war eines der Gebete, das unsere Mutter mit uns abends gebetet hat. Jesus, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Und dann geht es noch weiter. Das ist der Jesusweg. Mit Jesus gehen, als Kind in kindgerechter Form und als Erwachsener in einer ganz anderen, herausfordernden Form. Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Der zweite Lebenstropfen, den ich euch heute in eure geistlichen Becher einfülle, den will ich mal benennen. Jesus ist in verschiedener Gestalt bei uns. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich werde euch einen Beistand, den Geist der Wahrheit geben. Der wird in euch sein. Er bleibt ewig bei euch und wird euch an alles erinnern. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Das macht er unmittelbar nach seiner Auferstehung, als er den Frauen begegnet im Garten, da wo sie das Grab aufsuchen. Das macht er, indem er zu den Emmaus-Jüngern geht. Das macht er, indem er zu den Jüngern geht, die die Türen verrammelt haben aus lauter Angst, dass sie jetzt auch gegriffen und umgebracht werden. In seinem Auferstehungsleib kommt er zu ihnen. Aber er kommt auch im Geist zu ihnen. Er sagt, und das wird dann die wesentliche Begegnung sein, dass ich im Geist bei euch bin. Darüber werden wir heute nicht reden. In ein paar Wochen werden wir an Pfingsten sicherlich viel davon hören, wie der Heilige Geist gekommen ist und wie er heute an uns wirkt, wie wir mit ihm unterwegs sein können. Eine Frage, wenn ich euch spontan fragen würde, wo ist euch das in eurem Leben schon mal begegnet, dass der Heilige Geist so präsent war, dass er gesagt hat, boah, jetzt brauche ich überhaupt keine Predigt mehr, eben erlebe ich leibhaftig Heiligen Geist. Habt ihr das schon erlebt und erfahren, die Gegenwart des Heiligen Geistes? Als ich damals Stefan Müller kennenlernte, sagte ich, Stefan, diese ganzen Sprachen, die du kennst, er war ja in der Schule kein toller Sprachmensch gewesen, ein Lateinlehrer und sowas, hat ihn relativ abgeschrieben gehabt. Fremdsprachen, nee, also die ganzen Sprachen, die du kennst, sind für mich ein lebendiger Beweis dafür, dass der Heilige Geist da ist, Pfingsten, und dass er tatsächlich Menschen, die nicht sprachbegabt sind, sind begabt, eher in diesem Fall mongolische Sprachen zu sprechen und zu schreiben. Er ist übrigens gerade dabei, wieder ein riesen neues Projekt aufzulegen. Er hat festgestellt, dass diese ganzen ostmongolischen Schriften, die er immer übersetzt hat, dass die von einigen westmongolischen Stämmen leider nicht gelesen werden können. Er ist gerade dabei und sitzt darüber, wie kann ich jetzt alles das, was ich zu sagen habe, in westmongolischer Sprache sagen. Er hat gerade begonnen, das Lukas-Evangelium in westmongolisch zu übersetzen. Ich kann mit Ach und Krach das auf Deutsch hinschreiben, mongolisch, aber mehr kann ich nicht. Also es ist wunderbar, wenn du erlebst, wie der Heilige Geist präsent ist. Und wenn du eben sagst, Heiliger Geist, führe mich einfach näher und tiefer in die Wege Gottes ein, in den Willen von Jesus. Ist eine tolle Sache. Der dritte Tropfen, den habe ich überschrieben, Gehorsam und Liebe gehen Hand in Hand. Wer meine Weisung hat und sie hält, liebt mich. Er wird von meinem Vater geliebt werden. Ich werde ihn lieben. Mein Vater und ich werden kommen und bei ihm einziehen. Es ist heute ein schwieriges Wort geworden, Weisungen, Gebote, so steht es in manchen Übersetzungen, Gebote von Jesus zu halten, gehorsam zu sein. Das Wort Gehorsam haben wir weitgehend abgeschafft. Wir sind eine Gesellschaft, die das nicht mehr weitergibt. Und die Folgen davon, eine Gesellschaft, die ohne Gehorsam groß wird, spüren wir an vielen Stellen. Wir haben dummerweise den Gehorsam in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten völlig falsch ausgelebt. Wir haben schlimme staatliche Entgleisungen erlebt auf dem Hintergrund von Gehorsam. gehorchen und folgen und so weiter. Aber das andere, was wir neu angezettelt haben, dass wir eine Gesellschaft ohne Gehorsam haben wollen, ist genauso dramatisch. Aber Jesus scheut sich nicht, das zu sagen. Wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Das ist so eine Sache, wo ich ab und zu auch immer wieder drüber gestolpert bin. Jesus, ist dieses und jenes jetzt ein Gebot, eine Weisung von dir? Sollte ich das tun? Manchmal sage ich dann zu Jesus, du weißt, dass ich ein sehr einfacher Mensch bin. Wenn ich das wirklich tun soll, dann bring mir das bei. Dann sag mir das Gleiche morgen nochmal und übermorgen auch nochmal und dann will ich es tun. So wie Gideon, der sein Schaffell da mehrmals auslegte. Ja, wenn das so und so ist, dann will ich es tun. Es ist nicht so einfach mit Gehorsam. Aber ich will mich da einüben und will lernen, wie ein Leben im Gehorsam aussieht. Der letzte von diesen vier Tropfen habe ich überschrieben, ich gebe euch Frieden, fürchtet euch nicht. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch anders, als die Welt euch gibt. Euer Herz werde nicht erschüttert, es sei auch nicht furchtsam. Ich habe da immer wieder überlegt, was sagt Jesus denn mit diesem Wort? Meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe anders, als die Welt gibt. Euer Herz werde nicht erschüttert, es sei auch nicht furchtsam. Ist das so ein spontan, dieser vierte Tropfen, ist das so eine Spontanmedizin? Wenn du die schluckst, hast du schlagartig keine Schmerzen mehr. So was wünsche ich mir da für meine linke Seite. Der Doktor hat gesagt, nehmen Sie die in die Tropfen, aber ich bin überzeugt, wenn ich sie nicht nehmen würde, hätte ich gleichen Schmerzen. Hilft nicht das Zeug. Ist dieser vierte Tropfen ein Spontanschmerzmittel, das jeden Schmerz stillt? Ich gebe euch Frieden. Fürchtet euch nicht. Und als ich darüber nachdachte, fiel mir auf einmal Bergpredigt ein, wo Jesus sagt, ein dummer Mensch baut sein Haus auf Sand. Und als der Wind kommt und der Sturm und die Wasser und gegen das Haus anrennen, da fällt das zusammen wie ein Kartenhaus. Und ein kluger Mensch baut sein Haus auf den Felsen. Und wenn der Wind und der Sturm und das Wasser kommen, dann bleibt dieses Haus stehen. Und auf einmal sagte ich, Jesus, ich glaube, mit deinem Frieden, von dem du sprichst, ist das wie mit dem Felsen. Ich glaube, du bist der Fels, den Gott uns gegeben hat. Aber darauf zu bauen, das ist nichts, was schnell geht. Da baue ich schon mein ganzes Leben auf diesen Fels und ich merke, ich sollte und könnte noch tiefer bauen auf diesen Fels. Die Erschütterungen kommen und die Frage ist, ob ich die aushalte, die Erschütterungen, oder ob das, was ich geistlich bisher drauf gebaut habe, dem gewachsen ist. Es hat nicht immer gehalten, was ich gebaut habe. Es hat nicht immer gehalten. Und das, was wir als Gemeinde bauen, das wird genauso von Erschütterungen, von Wasser, Winden, Stürmen und sowas angerannt werden. Und wenn es nicht ordentlich auf Fels gebaut ist, dann fällt es zusammen, dann hält das nicht. Und auf einmal sagte ich, ja, Jesus, es wird wohl so sein, dass dieser Friede der Fels ist, auf dem ich bauen darf und soll, auf dem ich ein Leben lang immer tiefer bauen darf und kann. Und immer wieder den Schweiß abwischen und sagen, sollte ich eventuell tiefer eingehen auf diesen Frieden Gottes, auf diesen tiefen Frieden von Jesus. Umlernen, bauen braucht seine Zeit. Dieses Gebäude hat ziemlich alte Grundmauern und das alles, was uns umgibt, ist ziemlich alt. Ja? Und wie sieht der Fels aus, auf dem wir in die Zukunft gehen? Ist das der Fels, auf dem wir in die Zukunft gehen? Oder gibt es einen noch viel besseren Felsen als Salzstraße 2? Einfach jetzt mal so aus der Lameng angesprochen. Auf was für einen Fels bauen wir? Privat und als Gemeinde. Umlernen braucht Zeit. Und es braucht die Leitung des Geistes Gottes. Und es braucht ein Wort wie zum Beispiel hier. Wenn Leute hier in dieses Taufbecken gehen, dann ist wie oft schon gepredigt worden, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Könnt ihr euch erinnern? Das ist ein typisches Wort, was dann gepredigt wird. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Was ist alt? Was kann getrost auf die Seite gelegt werden? Und was ist neu? Was ist Leben? Was ist Licht? Was ist unerschüttertes Gehen, Vertrauen? Was ist das? Das will ich lernen. Ich für mich will das lernen. Könnt ihr euch noch an den Wochenvers erinnern, den ich ganz am Anfang sagte? Ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieser Gottesdienst ist ein Gottesdienst im Namen und vor Jesus. Der sagt, ich lebe. 2026 lebe ich ganz genauso, wie ich immer gelebt habe. Und ich will, dass auch ihr lebt. Teilt euer Leben mit Jesus und lasst euch überraschen, was das alles bedeutet in dieser Woche, in diesem neuen Lebensjahr und so weiter.